Wir haben heute ein ganz tolles, ganz wichtiges, ganz spezielles Thema. Es ist also eine Themenpredigt heute. Wir werden so ein bisschen ein Gesamtbild über das Thema in der Bibel versuchen zu schauen. Begabt und beauftragt. Frauen in der Gemeinde ist das Thema. Es ist ein sehr, sehr schönes Thema und ein sehr leidvolles Thema zugleich, denn in der Menschheitsgeschichte und natürlich auch in der Kirchengeschichte sind hier ganz viele Fehler, ganz viele Verletzungen geschehen, viele Verwundungen, was die Stellung von Mann und Frau betrifft. Es ist eine Kriegsgeschichte zum einen und eine Liebesgeschichte zur anderen auch. Und von Gottes Augen her ist die Sache eigentlich wunderbar gedacht und wunderbar gemacht, aber dann kam die Sünde dazu. Und der Mensch, der Luther sagt, der Mensch ist in sich verkrümmt, pervertiert, ist das lateinische Wort. Und all das Gute, was Gott sich gedacht hat, ist zerstört worden, nicht mehr im Miteinander, sondern im Gegeneinander, auch in der Geschlechterrivalität. Gottes Ordnung der Liebe und der gegenseitigen Ergänzung durch Mann und Frau ist mit dem Sündenfall auch zerstört worden. Nicht nur die Beziehung zwischen Gott und Mensch, sondern auch zwischen Mensch und Mensch, zwischen Mann und Frau, ja sogar in uns selbst sind wir gespalten oft. Die Sünde hat immer das Ziel, unser Leben kaputt zu machen. Deshalb ist Gott dagegen. Es geht nicht darum, dass Gott jetzt den Sünder bestraft, weil er so böse ist, sondern Gott liebt den Sünder. Und er hasst die Sünde, weil die Sünde alles kaputt macht, was Gott gut gemacht hat. Aber er liebt den Sünder. Deshalb ist er ja Mensch geworden, um uns zu erlösen und uns frei zu machen von der Sünde. Sünde macht kaputt. Und das spüren wir auch in unseren eigentlich schönsten Beziehungen, die es gibt. Die Beziehung, die Liebe zwischen Mann und Frau. Es fing ja schon nach dem Paradies an, ja, nach dem Sündenfall. Da spricht Gott zu Eva: Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Ist das jetzt eine Strafe für die Eva oder wie? Wie war das gedacht nach dem Sündenfall? Ja? Ist interessant, dass das Wort, was Luther hier mit Verlangen übersetzt, genau das gleiche Wort ein Kapitel später, Kapitel 4, Vers 7, Gott auch bei Kain gebraucht, als er ihn davor warnt, dass die Sünde vor seiner Herzenstür lauert, in seinem Zorn auf seinen Bruder Abel, er hat ihn ja nachher erschlagen. Da sagt Gott zu Kain: Bist du aber fromm, also gottesfürchtig, bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Das gleiche Wort. Du aber wieder herrsche über sie. Es geht also bei diesem Wort eigentlich um ein einnehmendes, bestimmendes, ja manipulierendes Verlangen, das den anderen ja, egoistisch verändern will. Und das unter eine Herrschaft gestellt gehört. Nämlich in erster Linie unter die gute Herrschaft Gottes. Und der Mann ist verantwortlich. Aber Adam hat auch total versagt. Wir wissen das. Er, nachdem die Geschichte passiert ist, ja, gibt er seiner Frau die Schuld. Eigentlich gibt er sogar Gott die Schuld. Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich verführt. Hat total versagt, hat die Verantwortung nicht übernommen und hat seine Frau auch noch schlecht dargestellt und die Revolution gegen Gott gestartet. Von Anfang an bis heute bestimmt also die Geschlechterrivalität und das Gegeneinander auch die Beziehung zwischen Mann und Frau. Die Weltgeschichte ist voll von Unterdrückung bis heute, von Ausnutzung, von Missbrauch. Es ist schlimm, was da passiert in dieser Welt. Es ist zum Heulen und ich glaube, Gott weint drüber. Und leider auch in der Kirche sind hier über die Jahrhunderte bis heute viele Dinge völlig schief gelaufen. Frauen werden und wurden in vielfacher Weise verletzt und auch in der Kirche. In manchen Gebieten an der Mitarbeit, in der Ausübung ihrer Gaben für die Gemeinde Jesu behindert. Das ist ein großer Verlust für die Gemeinde Jesu. Es ist echt ein Verlust, da ist dem Teufel wieder was gelungen. Ja? Eigentlich sollte das ja im Reich Gottes ganz anders sein. Es ist weder Mann noch Frau, da gehören sie wieder zusammen, da sind sie eine Einheit, sie bilden den Leib Christi. Ja, es sollte überwunden werden, diese Kluft zwischen den Geschlechtern. Und wieder ist es reingekommen. Schade. Auch das ist etwas, worüber wir traurig sein sollten. Es ist auch uns bewusst, dass in unserer Gemeindegeschichte hier in Traun, das sind immerhin schon 55 Jahre heuer, dass wir auch viel zu wenig Diakoninnen hatten. Ja? Und wir wollen das auch ändern. Viele, die Arbeitsbereichsleiter oder Arbeitszweigleiter sind, die sollen Diakoninnen sein und sollen sichtbar gemacht werden in ihrem Dienst dadurch. Diese Predigt ist ein Versuch, in der Unterordnung, im Hören auf Gottes Wort, dem Thema nahe zu kommen und zu hören, was Gottes Gedanken sind. Und es werden uns vielleicht einige Lichter aufgehen dabei. Fangen wir mal an. Erstens, Gottes Gedanken in der Heiligen Schrift, Alten und Neuen Testament, ist zu Mann und Frau sein generell. Erstens, Männer und Frauen sind gleichwertig, absolut gleichwertig in ihrer Andersartigkeit. Beide sind zu Gottes Ebenbild geschaffen. Ebenbild ist so ein Begriff, der im Herrschaftsbereich lange Jahrhunderte im Königreich von Königen auch gebraucht wurde. Ein Ebenbild war jemand, der an der Stelle des Königs an diesem Ort für ihn herrscht. Also Adam und Eva waren beide über den Garten Eden, ja über die ganze Welt gesetzt, um ihn zu versorgen. Herrschen wird ja abgeleitet vom Herr. Ja? Ihn so im Namen und im Auftrag und im Sinne Gottes zu versorgen. Das war gemeint. Beide gleichwertig. Also, Männer und Frauen, wird gesagt, brauchen einander und sie ergänzen einander in Liebe. Und das wird auch durch dieses Ein-Fleisch-Sein betont, die Gleichwertigkeit und die Fähigkeit, einander ganz zu machen, zu ergänzen. Die Ehe, Mutter- und Hausfrauenrolle der Frau wird schon im Alten Testament ganz hoch geschätzt und beschränkt sich so gar nicht so an Küche und Herd. Ja. Lesen wir mal Sprüche 31, Vers 10 folgende. Da sehen wir eine Frau, die im Top-Management unterwegs ist, in einem Familienbetrieb. Der Salomo, oder wir wissen den Schreiber nicht genau, schreibt etwas über das Lob der Frauen eigentlich. Wem eine tüchtige Frau beschert ist, die ist viel edler als die köstlichsten Perlen. Ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen und Nahrung wird ihm nicht mangeln. Sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr Leben lang. Sie geht mit Wolle und Flachs um und arbeitet gerne mit ihren Händen. Sie ist wie ein Kaufmannsschiff, ihre Nahrung bringt sie von ferne. Sie steht vor Tage auf und gibt Speise ihrem Hause und den Mägden ihr Teil. Sie trachtet nach einem Acker und kauft ihn und pflanzt einen Weinberg vom Ertrag ihrer Hände. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und macht ihre Arme stark. Sie merkt, wie ihr Handel Gewinn bringt. Ihr Licht verlischt des Nachts nicht. Sie streckt ihre Hand nach dem Rocken und ihre Finger fassen die Spindel. Sie breitet ihre Hände aus zu den Armen und reicht ihre Hand den Bedürftigen. Sie fürchtet für die Iren nicht den Schnee, denn ihr ganzes Haus hat wollene Kleider. Sie macht sich selbst Decken, feine Leinwand und Purpur ist ihr Kleid. Ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er sitzt bei den Ältesten des Landes. Während dem sitzt der Mann, das ist so lustig, ja. Die Frau arbeitet und der Mann sitzt im Tor. Naja, gut, es geht weiter. Sie macht einen Rock und verkauft ihn. Einen Gürtel gibt sie dem Händler. Kraft und Würde sind ihr Gewand und sie lacht des kommenden Tages. Sie tut ihren Mann auf mit Weisheit und auf ihrer Zunge ist gütige Weisung. Sie schaut, wie es in ihrem Hause zugeht und isst ihr Brot nicht mit Faulheit. Ihre Söhne stehen auf und preisen sie, ihr Mann lobt sie. Es sind wohl viele tüchtige Töchter, du aber übertriffst sie alle. Lieblich und schön sein ist nichts, eine Frau, die den Herrn fürchtet, soll man loben. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände und ihrer Werke, sollen sie loben in den Toren. Für viele wirkt das jetzt wie eine viel zu hohe Latte, ja. Das ist ja einschüchternd, ja. So die Idealfrau, ja. Aber das ist die Sicht eines Königs oder eines, ja, hohen Beamten, der da im Tor sitzt, ja. Kann der Bürgermeister oder Stadtbeamter sein, über seine Frau. Ich wäre ja nichts ohne meine Frau. Die hält das ganze Business am Laufen. Mich, wenn ich das lese, erinnert das an die Frau von Martin Luther, die Katharina von Bora. Das war nämlich so eine, die war ein Wahnsinn, würde man sagen. Von einer Nonne zu einer Geschäftsfrau, die erste Pfarrfrau übrigens. Und sie hat das ganze Klosterhotel samt der Landwirtschaft und den verschiedenen Häusern allein gemanagt, weil der Martin Luther hatte in der Beziehung zwei linke Hände. Das ist doch ein Frauenbild, schon im Alten Testament, schon im Volk Israel, was so gar nicht in dieses Klischeehafte, die Christen, da ist die Frau ja nur am Herd und so. Nein, die ist voll im Leben drin und sie ist Partner des Mannes. Nicht nur Partner, sondern Mitregent eigentlich. Interessant, gell? Wie kam es zu so einem verschobenen Bild? Es geht weiter. Männer und Frauen haben auch das gleiche Heil, die gleiche Erlösung und die gleiche Stellung vor Gott durch Jesus Christus. Galater 3, 28, in Christus ist weder Mann noch Frau. Sie sind beide Miterben, Miterben Christi. Männer und Frauen bekommen auch die gleichen Gaben des Heiligen Geistes. Epheser 4, Abvers 8, 7 und 8. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene in die Gefangenschaft geführt und den Menschen Gaben gegeben. Mann und Frau sind beide durch den Heiligen Geist gleich begabt, auf ihre Weise. Es gilt seit dem Neuen Testament auch das allgemeine Priestertum für Mann und Frau in Bezug auf den Zugang zum Heil und zu Gott, aber auch in Bezug auf die Verkündigung. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Beide haben diesen Auftrag der Verkündigung der Wohltaten Christi als priesterliches und königliches Geschlecht. Erst im Himmel, ich habe letzte Woche schon das angedeutet, ist der Unterschied zwischen Mann und Frau, der Geschlechter, auch die Ehe, aufgehoben. Matthäus 22, 30, denn in der Auferstehung werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Gott selbst ist auch nicht Mann oder Frau. Gott selbst repräsentiert sich in der Bibel auch als Vater und als Mutter. Ja, es ist keine Irrlehre. Ja. Wir lesen in Jesaja 66, wo bin ich jetzt im Skript? Vers 12 und 13. Denn so spricht der Herr, siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Da werdet ihr saugen, auf dem Arm wird man euch tragen und auf den Knien euch liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Vater und Mutter, Gott ist mehr als Mann oder Frau. Dennoch wird die Verschiedenheit und die Andersartigkeit zwischen Mann und Frau auch immer betont, nie aufgehoben, sondern als Vielfalt und als Bereicherung wertgeschätzt. Der Mann wird bei der Schöpfung aus Erde gemacht. Und er soll den Acker bearbeiten und die Familie als Vater versorgen. Die Frau wird aus dem Manne erschaffen und als Mutter soll sie für die Familie sorgen und sie soll die Kinder versorgen. Denn durch die Schwangerschaft, die Stillphase, hat sie auch eine nähere Beziehung zu den Kindern. Aber beide haben die Aufgabe, die Kinder zum Glauben zu führen. Aber auch hier wird die Frau im Neuen Testament, 1. Timotheus 2, ganz besonders erwähnt. Sie wird aber selig werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie bleiben mit Besonnenheit im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung. Es wird also diese eigentlich göttliche Aufgabe, einen Menschen zu prägen und einen Menschen zum Glauben zu führen, einem Menschen ja, das Wesen Jesu zu zeigen, das Wesen Gottes zu zeigen, ganz besonders betont. Das ist nicht abwertend gemeint, das ist was Besonderes hier an der Stelle. Ja? Es geht um das ja, auch eine Erfüllung finden, darin Gott zu dienen. Natürlich sind auch die biologischen und auch die ganzheitlich seelischen Unterschiede der Geschlechter augenscheinlich und klar, auch entscheidend in der Sichtweise. Ich glaube, dass Frauen und Männer verschieden an Dinge herangehen, nicht klischeehaft gemeint, aber doch vom Wesen her man da vielleicht ja, Nuancen erkennen kann, weil sie die Welt anders erfahren, weil sie die Welt mit den Augen eines Mannes oder mit den Augen einer Frau sehen. Darum ist es immer ein Gewinn, beide Sichtweisen zwischen Mann und Frau ergänzend zu sehen und zu berücksichtigen. Ich glaube, dass das Gott so gewollt hat. Drittens, wir lesen in der Bibel aber auch von Unterordnung. Das ist ja der Satz, der oft missbraucht wurde in der Kirchengeschichte. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Ja, aber was ist mit Unterordnung, mit diesem Prinzip und dem Konzept Unterordnung eigentlich gemeint in der Bibel? Dieses Wort wird ja auch in der Trinität zum Beispiel gebraucht. Und das ist das Vorbild für die Unterordnung, die zwischen Mann und Frau in der Ehe sein soll. Genauso wie die Unterordnung Jesu, Vater und Heiliger Geist ist. Jesus ordnet sich dem Vater unter, um sich ganz dem Vater hinzugeben, damit er durch den Vater ganz erhöht wird zur Verherrlichung seines Vaters. Augenhöhe, ja. Vater und Sohn sind eins. Der Heilige Geist macht den Sohn groß, damit der Vater verherrlicht wird. Wir sehen also diese Liebe zueinander gerichtet in der Trinität. Deshalb ist Gott Liebe, weil er in sich Liebe, Beziehung und Gemeinschaft in Vollendung ist. Und Unterordnung in Liebe keine oben-unten Machtstruktur ist, sondern eigentlich eine Dienststruktur, wo jeder dem anderen die Ehre und die Achtung erweist, die ihm gebührt. In der Ehe, das große Kapitel Epheser 5, ab Vers 21, hat die Überschrift, der Vers, ordnet euch einander unter. Und dann geht's, ihr Frauen ordnet euch unter und ihr Männer ordnet euch unter. Wir lesen das. Die Ehefrau soll den Mann achten in seiner Rolle als Verantwortungsträger in der Familie, so wie sie Christus achtet und liebt. Der Ehemann soll die Frau achten und lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Er soll sich dienend ganz für sie hingeben, ja sogar bereit sein, für ihre Schuld gerade zu stehen, so wie Jesus das für die Gemeinde gemacht hat. Verantwortung zu übernehmen. Nicht das, was der Adam falsch gemacht hat. Ja. Der Mann wird sich auch einmal vor Gott dafür verantworten müssen und die Frau auch. Ehe wird als Gottesdienst beschrieben. Liebt einander, dann dient ihr Gott. Also, Unterordnung bedeutet in der Bibel in erster Linie Dienst am anderen. Keine Oben-Unten-Struktur, sondern leiten heißt nach dem Vorbild, das Jesus uns gegeben hat bei der Fußwaschung, leiten heißt Verantwortung fürsorglich für den anderen übernehmen. Bereit sein zu dienen, bereit sein Verantwortung zu übernehmen. Herrschen ist definiert von Jesus her und nicht von irgendeinem Diktator. Ja, versteht ihr? Und da ist es schief geworden, da ist es ganz schief geworden in der Menschheitsgeschichte. In der Gemeinde ist es genauso. Jesus ist der Herr. Er ist das Haupt. Und alle anderen sind Glieder und sollen, wenn sie eine Hauptaufgabe haben, im Namen Jesu diese Aufgabe erfüllen, nicht im eigenen Namen. Darum geht's. Die Gemeinde wird auch verglichen mit einer Familie. Hier hat man wieder das Bild. Ehe, Vergleich zur Jesus und Gemeinde, noch die Gemeinde wird mit der Familie verglichen. Ja? Männer und Frauen dienen mit ihren geistlichen Gaben in der Gemeindefamilie. Älteste sind von Gott berufene Menschen, die als Leiter vor Christus, dem Haupt der Gemeinde, verantwortlich sind. Und Frauen und Männer dienen in der Gemeindefamilie mit ihren geistlichen Gaben unter der Leitung der Ältesten. So ist die Struktur, die uns seit Pfingsten vorgegeben ist. Die Älteste haben den Auftrag, Vorbilder zu sein, Förderer und Ermutiger zu sein. Beide Geschlechter ergänzen sich in der Gemeinde und brauchen einander. Und beide bilden die Gemeinde als Leib Jesu. Da ist auch weder Mann noch Frau, sondern wir sind Gemeinde als Einheit der Männer und Frauen hier. Das Ältestenamt ist jetzt wichtig, dass wir darüber reden, weil es ist genannt worden. Das Ältestenamt. Uns ist aufgefallen, als wir uns auch als Leitung eben mit diesem Frauenpapier beschäftigt haben, dass Jesus 12 Apostel aus den Jüngern als Älteste ausgewählt hat. Obwohl er auch Jüngerinnen hatte, wählt er Männer als Apostel aus. Sie waren später auch die Ältesten der Gemeinde in Jerusalem. Obwohl es dort auch wichtige, ja sogar sehr wichtige Frauen gab, die Maria, die Mutter von Jesus, ja, Maria Magdalena, eine, die auch wirklich Jesus bezeugen konnte, aus eigener Erfahrung und ja, wie keine andere. Die Salome, wir haben das letzte Mal drüber gesprochen. Wichtige Frauen, die auch eine hohe Stellung hatten in der Gemeinde, aber sie wurden nicht Älteste. Paulus und die anderen Apostel auch erwähnen später auch nur Männer als Älteste. Sie betonen aber auch, Timotheusbrief und Titusbrief, immer wieder, dass die Ältesten mit ihren Frauen Vorbilder sein sollen. Und die Frauen, wie es damals ja auch so gesehen wurde, als Team beide in der Verantwortung stehen. Geht ja auch gar nicht anders, oder? Und Petrus, der erste quasi Papst, hatte eine Ehefrau, ja, und eine ganz wichtige Schwiegermutter auch, die auch Jesus gedient hat. Und auch sie waren Teil des Teams. Es ist eine gesunde Sichtweise, die wir hier noch sehen, wo Ehepaare auch als Eheeinheit angesehen werden. Wir wollen uns nach diesem Vorbild richten. Wir sehen hier eine Gemeindeleitungsstruktur, die das Neue Testament vorgibt. Wir sehen es nicht nur als kulturbedingt, weil damals die Frauen eben noch nicht so emanzipiert waren und so, weil das stimmt nicht. In anderen Religionen ringsum gab es Priesterinnen, gab es religiöse Leiterinnen. Die gab's in den heidnischen Religionen. Und dennoch ist es hier bei Jesus und auch in der Apostelgeschichte in den ersten Gemeinden so strukturiert. Und das war natürlich auch, uns geht's ja gut hier in Europa, aber es waren natürlich Zeiten der Verfolgung, ja. Es waren natürlich nicht so leichte Zeiten wie bei uns. Das hebt jetzt nicht das allgemeine Priestertum, was für Frauen und Männer gilt, auf. Das Priestertum muss man vom Ältestensein unterscheiden. Denn es gab auch Prediger und es gab auch Lehrer, die keine Ältesten waren in den Gemeinden. Versteht ihr? Man darf das jetzt nicht in einen Topf werfen. Aber Älteste werden nur Männer genannt. Wir nehmen das so hin, weil wir keine andere Erkenntnis von der Schrift haben. Ich kann aber auch, und ich glaube, wir können auch mit Gemeinden, die das anders sehen, haben wir kein Problem, oder? Wo es Pastorinnen oder Pfarrerinnen gibt oder älteste Frauen. Können wir auch. Es ist eigentlich nicht ein Hauptthema. Es geht ja nicht um Heilsdinge. Aber wir, auch hier als Gemeinde und auch als Bund, wir sehen es auf jeden Fall jetzt einmal so von der Schrift. Ja? Und ich glaube, es ist gut, sich an die Schrift zu halten. Da liegt ein Segen drauf, denn es ist Gottes Wort. Ich weiß, dass man das auch anders sehen kann. Ich kann das auch stehen lassen. Und wir müssen einander hier stehen lassen. Wichtig ist, dass es in der Praxis so gelebt wird, dass Frauen ihren Gaben gemäß wirklich sich einbringen können zur Ehre Jesus. Weil das will Jesus. Darum geht es ja eigentlich. Es geht nicht um ein Amt. Es geht nicht um eine Oben-Unten-Hierarchie. Ja, weg mit diesen weltlichen politischen Gedanken. Das ist Sünde, sage ich jetzt mal. Das hat nichts mit Jesus zu tun. Es geht um Verantwortung übernehmen. Es geht um Hingabe. Es geht um, ja, Gott gehorsam sein. Das ist es. Der Dienst der Frauen im Alten und im Neuen Testament. Jetzt wird's ganz bunt, ja? Wir sehen also, bisher haben wir gesehen, Frauen wie Männer sind nach dem Bilde Gottes geschaffen. Sie sind durch Christus erlöst und durch den Heiligen Geist mit Gaben und mit Kraft ausgerüstet, um Gott optimal in der Welt und in der Gemeinde zu dienen. Ich möchte jetzt die Dienste auflisten, einfach mal, in denen Frauen in der Bibel erwähnt sind. Und das ist ein ganzer Blumenstrauß. Frauen dienten als Prophetinnen. Miriam, Hulda, Hanna, Elisabeth, Maria, die Töchter des Philippus und noch andere Frauen im Gottesdienst in Korinth. Prophetinnen verkündeten und verkünden bis heute das Wort Gottes im Gottesdienst und vor der Gemeinde. So war das damals auch. Wir kommen nachher noch zum Predigen und das ist eigentlich das gleiche Wort, ja. Predigen und Prophezeien sind nur zwei Bedeutungsunterschiede. Frauen dienten als Richterin, die Deborah. Das war das oberste politische Amt im Volk Israel im Alten Testament. Als Königin, die Esther. Sie dienten in der Mission, in der Evangelisation. Das waren die Frauen am Grab, die Samariterin in Sychar. Die Syntyche und die Evodia waren Teil des Missionsteams von Paulus. Sie dienten als Diakoninnen, Phoebe, Tabitha. Als Lehrerinnen. Für Frauen, für Kinder, aber eben auch in der gesamten Gemeinde. Da wird Lois, Eunike, Prophetinnen, Diakoninnen werden genannt. Als Hauskreisleiterin Priscilla und Lydia. Die Gaben, mit denen Frauen im Gottesdienst dienen, im Neuen Testament nochmal aufgezählt. Zum einen, sie weissagen. Das heißt, sie legen Gottes Wort aus, sie reden prophetisch im Gottesdienst. Das Wort Prophetoio ist auch das Wort, was im Lateinischen dann Predicare ist. Sie predigen. Das bedeutet, Gottes Wort vor der Versammlung im Auftrag Gottes verkünden. Das ist interessant, ja, weil da gehen ja die Meinungen ganz auseinander, auch innerhalb unseres Bundes, ja. Denn es gibt Stellen, die scheinbar widersprüchlich sind. Die Frau soll nicht lehren und soll schweigen in der Gemeindeversammlung. Gibt es eine Stelle. Wir gehen nachher noch drauf ein. Halten wir das einmal in Evidenz. Wir reden nachher noch drüber. Sie sollen das Evangelium verkündigen, denn sie sind Priesterinnen, ja, und Königinnen Gottes. Sie beten öffentlich im Gottesdienst und sie segnen Hanna, Maria, Elisabeth und andere. Sie lehren, Kolosser 3, Vers 16, Didasko. Und 1. Timotheus 2, Vers 12, das gleiche Wort bedeutet, benutzt als Verbot, dass sie nicht lehren sollen. Das ist der Punkt, wo wir nachher noch drüber reden. Einmal heißt es, sie sollen lehren und einmal, sie sollen nicht lehren. Ganz wichtig ist, sie sind genauso Haushalter und Diener der Gaben und der Gnade Gottes. 1. Petrus 4, Vers 10. Und wir lesen bei der Miriam im Alten Testament, das ist jetzt nicht neutestamentlich auch, dass sie die Musikerin und die Lobpreiserin des Volkes Gottes war. Achtens, jetzt schwere Stellen, die dem oben genannten scheinbar widersprechen. 1. Korinther 14, 33 bis 35. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in der Gemeindeversammlung, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wollen sie aber etwas lernen, so sollen sie daheim ihre Männer fragen. Es steht der Frau schlecht an, in der Gemeinde zu reden. Boom, das ist so ein Satz, da stört man sich heute gewaltig dran, oder? Ja? Jetzt muss man aber den Zusammenhang anschauen und die konkrete Situation, in die Paulus das hineinsagt. Weil offensichtlich widerspricht er diese Stelle der vorderen Stelle, Kolosser 3, Vers 16, wo die Frauen lehren sollen und das Wort Gottes auch verkündigen sollen. Der Zusammenhang ist, es geht um die Beurteilung von Prophetie im Gottesdienst. Das ist eigentlich die Aufgabe der Ältesten. Und da sollen die Frauen schweigen. Wie auch die anderen, das ist die Aufgabe der Ältesten. Es steht einer Frau schlecht an, hier die Ältesten zu belehren. Das ist der Zusammenhang, in dem dieses Wort steht. Das relativiert die Aussage ein bisschen, oder? Für mich schon. Es geht also nicht, es würde den Aussagen des Paulus, die er vorher getätigt hat, sehr widersprechen, es geht nicht darum, dass eine Frau generell nicht lehren darf, sondern in dieser Situation ist es besser, dass sie zu Hause den Mann fragt, als dass sie jetzt eine Diskussion entfacht. Ja? Gilt für manche Männer wohl genauso, würde ich sagen. Ja? Aber es ist hier eine konkrete Situation angesprochen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das hier betrachten. 1. Timotheus 2, Vers 11 ist wieder so eine Stelle. Eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann Herr sei, sondern sie sei still. Und dann wird noch vom Sündenfall her argumentiert, denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber hat sich zur Übertretung verführen lassen. Genau, und dann kommt die Stelle, dass sie sich um das Heil der Kinder auch hauptsächlich kümmern soll und dafür Zeit haben soll. Dazu einige exegetische Gedanken. Wir lesen hier ganz positive und auch teilweise negative Aussagen, was die Frau betrifft. Aber auch hier müssen wir wieder genau hinschauen und exegetisch sauber arbeiten. Erstens wird ganz klar gesagt, eine Frau soll lernen. Sie soll eine Schülerin Jesu sein, eine Jüngerin Jesu sein. Steht hier ganz deutlich. Ja? Dann steht da, eine Frau soll nicht lehren. Das ist die Stelle, die wir jetzt anschauen müssen. Wörterbuch, das liest bei Bauer, das ist so das wichtigste Wörterbuch im Griechischen, sehen wir zwei Bedeutungen an dieser Stelle, die vom Kontext abhängig möglich sind, also von dem, was rundherum steht. Lehren kann einfach nur lehren heißen. Lehren kann aber, ist im Deutschen ja auch so, kann heißen belehren, von oben herab lehrmeisterhaft sein. Und wenn ich mir jetzt den Kontext anschaue, dann würde ich mich eher für diese zweite Bedeutung entscheiden. Denn direkt nach, die Frau soll nicht lehren und auch nicht über den Mann herrschen, wird es noch einmal betont, wie dieses Lehren vorher gemeint ist. Ja, es geht auch wieder darum, dass man belehrend über den Ältesten oder über den, der verantwortlich ist, hinweggeht. Auch wieder eine konkrete Situation. In Ephesus nämlich, wo es sowieso drunter und drüber ging, da waren nämlich religiös gesehen, wie in manchen Bereichen im Müllviertel, auch die Frauen die Experten in Ephesus. Ja, bei der Diana, Diana-Kult, waren die Frauen eigentlich die Priesterinnen. Das war dort auch ein Problem. Ja. Könnte man jetzt so sehen, sie sollen nicht herrschen über die Männer. Erste geistliche Verantwortung ist dann, die Kinder im Glauben zu erziehen, auch zu lehren nämlich. Deshalb beziehe ich dieses Wort lehren hier als von oben herab oder sich über den anderen stellend lehren, belehren, bestimmen, anordnen, befehlen. Das sind nämlich die Bedeutungen, die das Wort auch noch haben kann. Fazit, nach dem, was wir jetzt alles gehört haben. Frauen begleiten weder im Alten Testament als auch im Neuen Testament ein Ältestenamt. Sie sind aber in allen anderen leitenden Funktionen tätig. Ja, sogar als politische Leiter. Deborah, Miriam, Lydia, die Diakonin. Frauen lehren, predigen und verkündigen unter der Autorität der Ältesten, wie auch alle anderen Prediger und Lehrer in der Gemeinde. Frauen bringen wie Männer alle ihre Gaben in der Gemeinde dienend ein. Denn sie dienen Gott. Sie sollen Gott mit ihren Gaben dienen und ihn verherrlichen. Und dann Frauen sollen und müssen gefördert werden. In einer Welt, wo das Gegenteil geschieht. Und wir sollten als Gemeinde hier eigentlich auch Vorreiter sein und sollten schauen, dass das ein Vorbild ist für die Welt und nicht eine Mottenkiste der alten Fehler, die begangen werden. Also, bis aufs Ältestenamt sind alle leitenden Dienste möglich und sehr erwünscht. Das ist unsere Stellung hier in der Gemeinde bis jetzt, hat uns der Herr so geführt. Und es ist eine gewaltige Aufgabe der Ältesten, hier zu schauen, dass das auch in gesunder Art und Weise sehr wertschätzend und auch heilend für die Frauen unserer Gemeinde geschieht. Und wir wollen die Frauen in unserer Gemeinde ermutigen, ihre Gaben und Dienste von Herzen für den Herrn einzubringen. Und es ist ein Segen für die Gemeinde. Wir wollen mehr Diakoninnen haben. Im Moment haben wir gar keine. Wir hatten ja eine oder welche früher auch. Wir wollen mehr haben und wir wollen euch ermutigen, euch einzubringen. Eure Sichtweise von der fraulichen Seite brauchen die Männer. Es ist total wichtig. Und wir tun nur gut dran, wenn wir aufeinander hören. Und außerdem, niemand kann die Frauen der Gemeinde besser vertreten und auch, glaube ich, ihre Anliegen verstehen und vertreten als Frauen. Schon allein deshalb ist es uns sehr wichtig zu hören und bitte kommt auch mit euren Anliegen zu den Ältesten. Wir wollen ein offenes Ohr und Herz haben, immer wieder. Es ist für die Gemeinde gut, wenn wir ein gutes Miteinander haben und wenn wir damit Gott ehren und die Liebe Gottes deutlich wird, gerade am Miteinander zwischen Mann und Frau. Und da wollen wir Vorbild sein und wollen auch einander fördern. Denn der Heilige Geist, der möchte Frauen und Männer zum Bau seiner Gemeinde uneingeschränkt gebrauchen. Letzte Woche habe ich darüber gepredigt, dass die Missionsgeschichte so eine Erfolgsgeschichte geworden ist, weil Männer und Frauen in ihrem Alltag Jesus verkündigt und Jesus bezeugt haben. Nicht nur die Missionare wie Paulus und Co., sondern kirchengeschichtlich lässt sich das feststellen. Die kommen oft erst in Situationen, wo schon Gemeinden auch da waren, weil Christen vorher Missionare waren und Christinnen. Also, wir wollen uns alle Jesus unterordnen und uns ihm zur Verfügung stellen, an dem Platz, wo er uns haben will, von seinem Wort her. Darum soll es gehen. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir haben viel zu lernen von dir. Und wir haben viel Fehler und Verletzungen und auch falsche Denkweisen von dir her zu korrigieren. In beide Richtungen, glaube ich, Herr. Hilf uns, die Verantwortung zu übernehmen, die du jedem von uns als Mann und als Frau zugeordnet hast, um dich, Herr Jesus, zu verherrlichen um der Welt zu zeigen, was es bedeutet, als Mann und Frau in deiner Liebe zu leben, zu arbeiten, nicht nur miteinander auszukommen, sondern zum Segen für diese Welt zu sein. Herr, es ist so ein Trümmerfeld, so kaputt gemacht worden und so viele Leiden drunter, Herr. Ich möchte auch all unsere Ehen anbefehlen, Herr, dass du gesund machst, dass du Vergebung schenkst, dass du Neuanfänge schenkst und neue Liebe gibst, Herr, zu deiner Ehre. Amen.